Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane und bei uns geht es ums Ungewisse. Verkauf oder Staatseinstieg, wie geht's weiter bei der ThyssenKrupp Stahlsparte? Kurzes Aufatmen oder nachhaltiger Aufschwung, die Lage der Autobranche im September. Und Pionier oder Schaumschläger, wir stellen den US-Truckbauer Nikola vor. Die traditionsreiche Stahlsparte von ThyssenKrupp steht vor einer ungewissen Zukunft. Während der britische Stahlkonzern Liberty Steel heute Vormittag überraschend ein Übernahmeangebot gemacht hat, gingen in Düsseldorf die Stahlkocher auf die Straße, um ihrer Forderung nach einem Einstieg des Staates Nachdruck zu verleihen. Die Demo hat unsere Kollegin Doro Blome-Müller verfolgt. Jetzt ist sie zurück im Studio. Die Frage an Sie, Frau Blome-Müller. Demo im Risikogebiet Düsseldorf, wie lief das heute ab?
Ja, sehr ungewohnt, muss man sagen. Also wer so die Bilder, die man im Kopf hat, die man normalerweise von IG Metall-Demos so kennt, das war definitiv heute nicht der Fall. Also schon gestern haben auf den Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel die Vorbereitungen begonnen für diese Kundgebung. Da wurden Stahlstäbe zwischen die Kopfsteinpflastersteine und in die Wiese gerammt, damit man nämlich das Gelände in Blöcke aufteilen konnte mit Absperrband und damit man Laufrichtungen festlegen konnte, in die die demonstrierenden Stahlarbeiter gehen konnten, wenn sie denn rausgehen aus der Nummer. Überall waren Desinfektionsmittelspender aufgebaut, Übersichtstafeln, wer wohin sollte. Alle trugen Masken. Es gab jede Menge Abstand, auch von der Bühne. Vor der Bühne standen ein paar Stühle rum. Die haben, das Bild kennt man mittlerweile auch, schön den Corona-Abstand eingehalten gehabt. Und insgesamt sind mit 130 Bussen die Stahlarbeiter angereist. Die hätte man in Normalzeiten nicht gebraucht, alle. Nämlich nur die Hälfte, weil auch da musste der Abstand eingehalten werden. Dementsprechend irgendwie sah das Bild, was man so von der Gänze hatte, auch nicht so richtig voll aus. Aber es waren tatsächlich auch mehrere Tausend, also um die 3000 Stahlarbeiter da.
Ich habe es erwähnt, Liberty Steel will ThyssenKrupp Steel kaufen. Gab es schon eine Reaktion auf der Demo heute?
Ja, es gab ja schon andere Übernahmeverhandlungen vorher und Angebote von anderen Stahlkonzernen. Tata Steel war so einer davon. Bislang war die Belegschaft davon nie begeistert. Das ist auch verständlich, denn wenn ThyssenKrupp Steel übernommen wird, ist fraglich, wie viele Arbeitsplätze bei einer Übernahme wegfallen würden. Noch sind 27.000 Leute direkt in der Stahlbranche beschäftigt. Und wenn man die Zuliefererindustrie dazu nimmt, dann sind es viele, viele mehr. Die IG Metall spricht von 100.000 Arbeitsplätzen, die dann wegfallen könnten möglicherweise. Ähnliches hört man jetzt auch zum Angebot von Liberty. Der Konzern habe auch kein Kapital, hat Knut Giesler gesagt. Aber das sei es eben, was TK Steel braucht. Und die IG Metall befürchtet, dass eine Übernahme eine Zerschlagung von TK Steel zur Folge haben könnte. Und nicht zu vergessen, erst im Frühjahr hatte die Belegschaft ja eine Einigung mit dem Gesamtkonzern erzielt. Grob gesagt hieß es da, wir sehen zu, dass man zum Beispiel das Grobstahlwerk im Duisburger Süden in Hüttenheim nach Möglichkeit erhalten kann und dass 800 Millionen Euro in die Stahlsparte insgesamt investiert werden sollen. Das alles steht jetzt wieder zur Debatte wegen Corona und davon sind die Stahlarbeiter alles andere als begeistert. Sie wollen keinen anderen Konzern, der einsteigt, sondern sie wollen, dass der Staat einspringt. Auch wenn das nur vorübergehend der Fall sein sollte, aber immerhin aushilft. Und das Argument unter anderem ist, bei der Lufthansa ist das ja auch gegangen.
Der Staat und da vor allem ist ja auch das Land Nordrhein-Westfalen angesprochen. Dessen Ministerpräsident Armin Laschet hat heute gesprochen. Wie stellt er sich denn dazu?
Ja, er hat viele warme Worte 10 Minuten lang gefunden, muss man wirklich so sagen. Unter anderem sinngemäß, wer hoffe, TK Steel zum Schleuderpreis zu bekommen, der sei schiefgewickelt, da sei die Landesregierung vor. Auch Stahl sei wichtig für Nordrhein-Westfalen und für Deutschland und sogar das Land werde in die Produktion von umweltfreundlichem Stahl investieren. Zumindest arbeiten ja daran die Unternehmen und das ist ja auch ein Argument der IG Metall, dass der Stahl in Deutschland bleiben muss, weil nämlich in Deutschland umweltgerecht produziert werden könne, in China eben nicht. Jedenfalls, Laschet sagte, das Land sei bei der Entwicklung dabei, aber in welcher Höhe und in welcher Form, dazu hat er nichts gesagt. Und das war natürlich auch nicht zu erwarten. Eine Absage kam ja eigentlich schon Anfang der Woche. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sich's anders überlegt haben.
Dankeschön, Doro Blome-Müller, so rum, mit Informationen live aus Düsseldorf. Wie eine mögliche Übernahme von ThyssenKrupp Steel an der Börse gesehen wird, diese Frage klären wir jetzt. Und dazu schalten wir nach Frankfurt am Main zu Viktor Goldgar, der den Aktienmarkt für uns im Blick hat. Herr Goldgar, wie reagiert denn die Aktie von ThyssenKrupp auf die Meldungen, es gibt da ein Übernahmeangebot?
die springt deutlich nach oben. Wir haben es vorbörslich heute vor dem offiziellen Börsenbeginn schon gesehen, +20%. Jetzt aktuell stehen die Aktien immer noch 12% im Plus. Also das ist ein deutlicher Aufschlag. Die Anleger sind begeistert, dass sich da jemand jetzt für das marode Stahlbusiness interessiert. Und das wollen wir besprechen mit Robert Halver von der Baader Bank. Warum bitte ist dieses britische Stahlunternehmen jetzt so scharf auf das marode Stahlgeschäft von Thyssen?
Ja, es gibt zwei Gründe. Zum einen bekommt man ja das Stahlgeschäft auch von Thyssen zu einem Schnäppchenpreis. Sehr, sehr günstig, auch wegen Corona. Und das zweite ist natürlich, wenn ThyssenKrupp Steel nicht mehr existent sein sollte oder zu Liberty gehört, ist die Konkurrenz auch viel überschaubarer. Gerade im Stahlbereich haben wir einen ruinösen Wettbewerb. Also hier wird ganz einfach dann ein Konkurrent vernichtet.
Kann die deutsche Politik so eine mögliche Übernahme blockieren? Die Kritik von Herrn Laschet aus NRW war ja ziemlich deutlich, die wir gerade gehört haben.
Herr Laschet ist natürlich in einer Position als Landesvater in NRW, wo er natürlich dann auch was dazu sagen muss, was Positives. Aber eine Bundesregierung denkt natürlich auch anders. Sie müssen ja viele Bereiche, viele Unternehmen in Deutschland retten. Und sie sehen natürlich auch, dass Stahl nicht mehr das ist, was mal vor vielen Jahrzehnten gewesen ist. Und so wird sich auch wahrscheinlich die Bundesregierung sehr zurückhalten, denn das Stahlgeschäft, damit gewinnt man im Augenblick keinen großen Preis, so hart das klingt.
Jetzt hat der Liberty Steel-Chef schon gesagt, naja, er möchte eigentlich die Kapazitäten dort am Standort eher mehr auslasten, als sie jetzt ausgelastet sind in NRW. Auch mit den Gewerkschaften möchte er sich, so sagt er, gutstellen. Wie glaubhaft sind diese Versicherungen?
Ich nenne das mal das berühmte Brautwerben. Vor der Hochzeit wird Liebe gesäuselt, ja, und wenn man dann verheiratet ist oder wenn man dann Thyssen Steel dann an sich gebunden hat, dann wird der wahre Charakter gezeigt. Natürlich wird ein Unternehmer aus Großbritannien hier nicht sagen können, wir wollen alles so lassen, wie es ist, dann wird die Übernahme für Liberty ja gar nicht so tragen. Das heißt für mich, wenn Liberty Thyssen Steel bekommen sollte, dann war es das mit dem Stahlgeschäft von Thyssen.
Wenn Thyssen diese Stahlsparte jetzt losschlagen würde, das ist ja der Ursprung ihres Geschäfts, lange auch das Herz gewesen. Was bliebe dann noch von diesem Traditionskonzern übrig?
Ja, nicht mehr sehr viel. Leider hat man ja die Aufzugssparte auch abgegeben, die eigentlich sehr lukrativ gewesen ist. Dann bleibt da ein bisschen Industrietechnologiebereich übrig. Aber das, was Thyssen immer ausgezeichnet hat, vor allen Dingen die Stahlsparte, ist dann weg. Und das zeigt natürlich auch, dass wir in Deutschland einem gewaltigen Strukturwandel sind, weg von der reinen Stahlproduktion, Industrie, sondern hin zur Digitalisierung.
Wenn wir uns dann anschauen, in dieser Woche gab es immer wieder Forderungen nach einem Staatseinstieg bei Thyssen Stahl. Sind die mit diesem Übernahmeangebot jetzt vom Tisch?
Natürlich nicht. Wir haben ja auch jetzt im nächsten Jahr einen Bundestagswahlkampf vor uns. Der Staat wird überlegen, was er zu machen hat. Aber der Staat muss eben auch überlegen, ob er denn grundsätzlich in etwas einsteigt, was wenig Rendite verspricht. Wo er dann auch sagen müsste, wenn ich einsteige, muss ich trotzdem ja massive Reformen machen. Die Reformen wiederum führen aber dazu, dass Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Viel wichtiger wäre es für den Staat natürlich, alternative Arbeitsplätze in zukunftsträchtigen Bereichen zu finden, in der Digitalisierung. Da hat man aber sicherlich viele Jahre lang nicht die nötigen Schritte ergriffen.
Wäre es problematisch, wenn diese Stahlsparte jetzt an ein ausländisches Unternehmen ginge? Stahl ist ja auch für die deutsche Automobilindustrie sehr, sehr wichtig.
Ja, man denkt da immer in nationalen Größen. Stahl, deutscher Stahl, das ist natürlich auch ein Begriff, aber sie bekommen heute aus allen Regionen der Welt Stahl geliefert in der Qualität, wo sie es haben wollen. Also das ist kein Argument zu sagen, wir müssen hier an Stahl festhalten. Stahl ist nicht wie Öl, das im Boden ist, wo man dann vielleicht Abhängigkeiten schafft. Stahl gibt es überall.
Robert Halver von der Baader Bank, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Bitte sehr.
Ja, soweit also zu ThyssenKrupp. Herr Goldgar, wir gucken hier an der Börse sonst eher auf Edelmetalle, nehmen wir aber den Tag heute zum Anlass, auch mal die Stahlpreise an dieser Stelle abzubilden.
Ja, das ist in der Tat interessant. Es hat bei den Stahlpreisen eine enorme Corona-Delle gegeben. Da sind die Preise für Flachstahl von ungefähr 490 Euro im Januar im Corona-Tief dann so auf 400 Euro pro Tonne gefallen. Flachstahl, das ist der Stahl, den vor allen Dingen eben die Autobauer brauchen. Jetzt stehen wir aber schon wieder über dem Vor-Corona-Niveau. Eine Tonne Flachstahl kostet jetzt 500 Euro, so zeigen es die Notierungen vom Fachdienst MBI Infosource. Das liegt zum einen an der kräftigen Nachfrage aus China, da ist die Konjunktur ja wieder deutlich angezogen. Auch aus der Autoindustrie kommt ja mehr Nachfrage inzwischen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Produktion in der Stahlwirtschaft ist noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. Das heißt, es wird nicht so viel produziert und das führt eben insgesamt dann zu Auftrieb für die Stahlpreise.
Stichwort Corona. Gestern haben sich die Anleger kräftig kräftig vor den steigenden Corona-Infektionszahlen erschreckt und die steigen ja nun heute weiter. Warum sehen wir beim DAX erstmal eine Erholung heute?
Der DAX aktuell 1% im Plus bei 12.833 Punkten. Der Grund für diese Gegenreaktion, der heißt schlicht Schnäppchenjäger. Die sind nämlich heute kräftig im Markt unterwegs und kaufen eben die Aktien, die gestern eben ein bisschen runtergeprügelt wurden. Wer einen so besonders langen Anlagehorizont hat, für den ist es eben manchmal interessant, solche Kursrücksetzer von gestern auch zu nutzen, dann vermeintlich günstig einzukaufen. Deswegen sehen wir den DAX eben heute im Plus. Zweiter Faktor für den Optimismus sind dann auch positive Meldungen aus der Autoindustrie. Da sehen wir zum Beispiel die Aktien von Daimler aktuell 4% im Plus.
Die Weltgesundheitsorganisation hält das Medikament Remdesivir gegen Corona allerdings für wirkungslos. Ist das ein Rücksteller für den Hersteller Gilead?
Ja, denn eine andere Studie, die hatte Anfang des Monats eigentlich konstatiert, mit Remdesivir müssen Corona-Patienten im Schnitt 5 Tage weniger im Krankenhaus bleiben. Jetzt sagt die Weltgesundheitsorganisation etwas anderes. Gilead, der Hersteller von Remdesivir, diesem Mittel, zweifelt nun an der Seriosität der WHO-Studie. Da müssen sich jetzt die Wissenschaftler auseinandersetzen. Wir sehen Gilead-Aktien hier im Frankfurter Handel aktuell 1,3% im Minus. Das ist keine besonders deutliche Reaktion. Die Anleger können sich nicht so richtig einen rechten Reim drauf machen.
Der britische Premier stellt sein Land auf einen harten Brexit ein. Wie reagieren der FTSE, der Pfund und vielleicht auch noch der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold?
Ja, wir sehen das Pfund leicht im Minus, 0,2% im Minus ein Pfund. Dafür kriegt man 1,10 € aktuell. Der FTSE, das ist der britische Börsenleitindex, er legt zu 1,26%. Den Euro sehen wir bei 1,1716 $. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei -0,62%. Relativ tief, das ist die Flucht in sichere Häfen. Und die Feinunze Gold bei 1.906 $.
Viktor Goldger aus Frankfurt, vielen Dank. Es ist gerade mal ein Monat her, da wurde in Deutschland noch heftig über eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor gestritten, um den Automarkt wieder anzukurbeln. Aber wie gerade an der Börse schon gehört, der Automarkt hat sich im September erholt. Aber wie nachhaltig ist diese Entwicklung angesichts der steigenden Corona-Zahlen? Dieser Frage ist Brigitte Scholtes für uns nachgegangen.
As soon as I close the door, this is S-Class Luxury. It's instant relaxation.
S-Klasse Luxus, den man schon beim Schließen der Tür merke. So schwärmt Daimler-Chef Ola Källenius in einem Werbevideo für das erst im September vorgestellte Modell. Die Luxuslimousine dürfte wohl kaum der Grund sein, warum der Stuttgarter Autobauer im dritten Quartal so gut abgeschnitten hat. Dafür sind die Absatzzahlen der S-Klasse mit Preisen von knapp 94.000 Euro aufwärts zu gering. Mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 3,07 Milliarden Euro, so die vorläufigen Zahlen, aber hat Daimler viele Beobachter überrascht. Zumal die Stuttgarter im zweiten Quartal noch einen operativen Verlust von 1,7 Milliarden Euro geschrieben hatten. Viele Kunden haben jetzt den noch im Frühjahr aufgeschobenen Autokauf nachgeholt, meint Jürgen Pieper, Analyst des Bankhauses Metzler. Aber es gäbe auch weitere Gründe.
Bei Daimler wirken sich jetzt auch mehr und mehr die eigenen Maßnahmen aus, die Kostenmaßnahmen, die man unter Herrn Källenius angestoßen hat. Und insofern ist das dritte Quartal so gut, dass selbst ein gewisser Rückfall, den man jetzt am Ende des Jahres erwarten muss, Daimler nicht wieder in eine echte Krise befördern wird, sondern ein Ergebnis, was jetzt mal ganz grob geschätzt vielleicht über 2 bis 3 Milliarden liegt. Aber das heißt, ja, leichter Rückschlag, glaube ich, muss man mitrechnen, aber nicht eine Wiederholung dieses Horrorquartals zwischen April und Juni.
Auch andere Hersteller melden heute bessere Absatzzahlen, zumindest für den September, so Porsche, auch wenn der Sportwagenbauer den Rückstand gegenüber dem Vorjahr noch nicht ganz aufgeholt hat. Der Volkswagen-Konzern lieferte im September knapp 934.000 Fahrzeuge aus, 3,3% mehr als ein Jahr zuvor. Im August stand da noch ein dickes Minus von 6,6%. Und auch der Nutzfahrzeughersteller Volvo freut sich über mehr Bestellungen.
Grundsätzlich geben diese Zahlen für das dritte Quartal und auch die Zulassungszahlen für den September eigentlich Hoffnung, dass die nächsten Monate deutlich besser werden,
sagt Frank Schwope, Autoexperte der NordLB.
China läuft schon seit einigen Monaten wieder recht gut. In China hat sich die Corona-Krise ja relativ stabilisiert und es war alles einige Monate früher.
Die Pkw-Verkäufe in China legten im September um 8% zu. Auch das Geschäft in den USA wuchs um 6%. Nur Europa hinkt noch etwas hinterher, mit einem kleinen Plus von nur 1%. Jürgen Pieper.
Da verhält sich der Europäer, gerade der Deutsche, doch deutlich anders. Dem hängt die Krise meistens stärker in den Knochen, da ist man vorsichtiger generell.
Mit einem kompletten Shutdown wie im Frühjahr rechnen die Experten zwar im Herbst trotz der stark steigenden Corona-Zahlen nicht, allenfalls regional begrenzten Schließungen. Die dürften die großen Unternehmen verkraften, kleine Zulieferer könnten jedoch in Schwierigkeiten kommen. Analyst Schwope von der NordLB gibt aber auch zu bedenken.
Grundsätzlich wird sicherlich auch diese Corona-Pandemie dazu führen, dass die Leute verstärkt über den Kauf eines Autos nachdenken, ganz einfach, weil sie sich nicht gerne in eine U-Bahn oder in eine Eisenbahn setzen.
Die Prognose des Autoexperten Frank Schwope im Bericht von Brigitte Scholtes über den zarten Aufschwung für den Automarkt im September. Der US-Truck-Hersteller Nikola gehört zu den besonders schillernden Erscheinungen der Autobranche. Große Ideen werden durch fehlende Produkte kontrastiert. Dazu kommt, Nikola sieht sich mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Aus den USA Heike Wipper führt mit dem Firmenporträt.
Transportation is changing forever. Trucks are never going to be the same.
Ein Werbevideo auf der Internetseite des US-Lastwagen-Spezialisten Nikola Motor. Darin nimmt Gründer Trevor Milton den Mund durchaus voll, als er ein neues Modell verkündet. Ein typisch amerikanischer Riesen-Pickup, aber mit Elektroantrieb.
It was designed to be a supercar, but yet a work truck. A truck that could go 0 to 60 in under 3 seconds.
Der Truck sei ein Superauto und Arbeitstruck, der in weniger als 3 Sekunden von 0 auf fast 100 beschleunigt werden könne. Außerdem könne er alle Teile eines Hauses mit Strom versorgen.
A truck that could power your entire home.
Auch sonst ist der 38-Jährige nicht auf den Mund gefallen. Nachdem sich der Milliardär Elon Musk den Nachnamen des legendären Erfinders Nikola Tesla für sein Unternehmen ausgesucht hatte, übernahm Milton den Vornamen. Der ehrgeizige Selbstdarsteller verfolgte ein beachtenswertes Ziel, noch größer als der US-Elektroautohersteller zu werden. Mit Elektro- und Wasserstoffantrieben für Trucks. Noch hat das Unternehmen aus Arizona weder fertige Produkte noch nennenswertes Einkommen, wurde von Anlegern aber bereits als Tesla für LKWs gefeiert und war an der Börse mehr wert als der Autoriese Ford. Das lag sicher auch an Nikolas namhaften Partnern, wie dem sich im Teilbesitz des Agnelli-Clans befindenden Nutzfahrzeughersteller Iveco und dem deutschen Autozulieferer Bosch. Am 8. September feierte Nikola seinen größten Triumph, eine milliardenschwere Kooperation mit dem US-Autobauer GM, auch um den neuen Pickup zu bauen, nur um sich 2 Tage später heftiger Kritik ausgesetzt zu sehen, die wie eine Bombe einschlug. Das kleine Finanzunternehmen Hindenburg Research beschuldigte Nikola, ein komplizierter Betrugsfall zu sein. Trevor Milton habe ihn auf Dutzenden von Lügen aufgebaut. In einem 67 Seiten langen Bericht warf Hindenburg Nikola unter anderem vor, ein Video für E-Trucks gefälscht zu haben. Der Truck im Promo-Video sei nicht selbst gefahren, sondern nur ein Gefälle heruntergerollt worden. Die Wasserstofftechnologie von Nikola sei nichts als heiße Luft. Nikola bestritt die Vorwürfe, musste aber zugeben, dass der Truck im Video nicht aus eigener Kraft gefahren sei. Ein Problem, sagt Pedro Pacheco, Forschungsdirektor für die Automobilbranche bei Gartner, einem Beratungsunternehmen in Connecticut. Nikola muss jetzt beweisen, dass es Zukunftspotenzial hat. Es muss Anleger überzeugen, auch weiterhin in seine Aktien zu investieren. Das ist die oberste Priorität. Trevor Milton trat von seinem Chefposten zurück. Und auf Steve Gursky, der die Leitung des Startups von ihm übernommen hat, kommen schwere Zeiten zu. Gursky, Ex-Führungskraft bei GM und Vorstandsmitglied bei Nikola, muss Fragen der Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums beantworten, die Ermittlungen in die Betrugsvorwürfe eröffneten. Und Nikola muss sich gegen Sammelklagen verteidigen, die ihm miese Geschäfte auf Kosten gutgläubiger Anleger vorwerfen. Außerdem muss die Unternehmenskultur geändert werden, sagt Sam Jaffe, Energiespeichertechnologie-Experte und Leiter der Consulting-Firma Cairn Energy Research Advisors in Colorado. Der alte Chef ist weg, aber es kann sein, dass die Firmenkultur immer noch seine Persönlichkeit widerspiegelt. Auch die Suche nach neuen Partnern gestaltet sich schwierig. Laut Financial Times wurden Gespräche zwischen Nikola und Energiefirmen wie BP über den Bau von 700 Wasserstofftankstellen nach den Betrugsvorwürfen abgebrochen und die geplante Zusammenarbeit mit GM steht auf der Kippe. Der Deal wurde nicht wie vorgesehen am 30. September abgeschlossen. Nikola will bis Ende des Jahres einen Energiepartner finden, um ein Netz von Wasserstofftankstellen zu errichten. Auf seiner Internetseite verweist es auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit GM. Und es verspricht, 2022 mit der Prüfung der Brennstoffzellen-LKWs zu beginnen. Aber, warnt Sam Jaffe, die legitimeren Ansätze in diesem Bereich kommen zurzeit von etablierten Unternehmen wie Cummins oder Daimler. Nikola Leiter Steve Gursky sagt, dass Anleger den Blick auf Nikolas Zukunft richten sollen. Und die findet zurzeit in Ulm statt. In einem Joint Venture mit Iveco steht Nikola dort kurz vor der Fertigstellung von 5 Prototypen eines elektrisch betriebenen Trucks. Eine Entwicklung, die sich Klimaschützer nur wünschen können, auch wenn noch viele Fragen unbeantwortet bleiben.
Heike Wipper führt über das umstrittene US-Elektro-Truck-Unternehmen Nikola. In den Kommentaren der Wirtschaftspresse geht es heute um den EU-Brexit-Gipfel vor den Äußerungen von Boris Johnson heute Mittag. Die Zeitungen werfen die Frage auf, ob und wenn ja, wie weit die EU den Briten noch entgegenkommen könnte.
Doch zunächst, schreibt der Kölner Stadtanzeiger, versuchten es die Staats- und Regierungschefs mit einem letzten Appell an den gesunden Menschenverstand. Sie forderten bei ihrem Gipfeltreffen den britischen Premierminister Johnson auf, alles zu tun, damit doch noch ein Brexit-Handelsabkommen zustande kommt. Der Appell ist richtig, doch er ist auch ein Zeichen der Hilflosigkeit. Die EU hat Johnson nichts mehr entgegenzusetzen. Der Populist hat es geschafft, die Union zu zermürben. Es wird Zeit, darüber nachzudenken, ob nicht ein schlechtes Abkommen besser ist als gar kein Abkommen. Die EU dürfe sich jetzt keinesfalls auseinanderdividieren lassen, betont die Süddeutsche Zeitung. Schließlich stellt die Geschlossenheit unter den 27 Ländern die größte Stärke in den Gesprächen dar. Was sich ebenso verbietet wäre, vom Verhandlungstisch aufzustehen, aus verständlichem Frust. Brüssel muss einfach abwarten, ob sich London doch noch bewegt. Denn die eigenen Prinzipien über Bord zu werfen und einen Vertrag um jeden Preis zu schließen, ist keine Option. Der Tagesspiegel aus Berlin empfiehlt: Weil die Zeit tatsächlich allmählich knapp wird, um einen harten Bruch mit Zollkontrollen zu verhindern, sollten die Verhandler sich ehrlich machen. Das gilt allerdings für beide Seiten. So ist es politisch unklug, dass Frankreichs Staatschef Macron die Bühne des Brüsseler Gipfels nutzte, um sich in der Frage der künftigen Nutzung britischer Fanggründe zum obersten Lobbyisten der französischen Fischer zu machen. Der Streit um die Fischerei hat vor allem Symbolwert, sonst nichts. Airbus und der Autozulieferer Elring Klinger wollen künftig gemeinsam Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln. Dazu heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Elring Klinger wurde bisher als klassischer Verliererkandidat im Spiel um den Autoantrieb der Zukunft gehandelt. Jetzt aber wird deutlich, dass nicht alle Kompetenzen der heutigen Welt in Zukunft bedeutungslos sind. Mehr noch: Wer gut genug ist für die Luftfahrt, dürfte auch ins Blickfeld von anderen Tech-Branchen rücken. Wasserstoff könnte schließlich auch der Treibstoff für Schiffe oder Bahnen werden. Und ganz grundsätzlich darf die Tatsache Hoffnung machen, dass Airbus es ernst meint mit dem Schwenk zum CO2-freien Fliegen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Die Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen die Nachrichten dann ab 14.10 Uhr. Deutschland heute mit einem Bericht aus dem Risikogebiet Bremen. Fürs Zuhören bisher, Dank Ihnen, Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut.